Heute haben wir das Kapitel über die Buße. Die Buße, da kann sich vielleicht der eine und der andere nicht so viel drunter vorstellen. Also man denkt vielleicht automatisch an Sack und Asche oder so etwas. Was ist Buße? Und sagen wir mal so vorab, den vorangegangenen Themen über den Glauben, die Nächstenliebe und den freien Willen folgt nun die Buße, weil wahrer Glaube und echte Nächstenliebe ohne Buße nicht möglich ist. Und niemand ohne einen freien Willen Buße tun kann. Also der freie Wille ist die Voraussetzung wie die Freiheit überhaupt. Also wenn man nicht frei ist und frei agieren kann, dann kann man in dem Sinne auch kein wirklich echtes religiöses Leben leben, weil man es ja dann gezwungenermaßen tut. Und auch Liebe eben nur in Freiheit sich entwickeln kann. Und der Zusammenhang fordert die Behandlung der Buße, auch deshalb, weil im nächsten Abschnitt von der Wiedergeburt gesprochen werden soll. Also im nächsten Vortrag geht es um die Wiedergeburt. Was aber, sagt Swedenborg hier, ist ein unwiedergeborener Mensch anders als ein noch unbußfertiger Mensch? Nun komme ich zu der ersten Frage. Was begründet die Kirche beim Menschen? Wir wissen alle, dass es die Verbindung, die innere Verbindung mit Jesus ist. Das wird aber hier noch weiter ausgeführt. Was die Kirche beim Menschen begründet, das sind ganz besonders die Handlungen der Buße. Jetzt fragt man sich, was heißt jetzt hier Handlungen? Als solche sind alle diejenigen Handlungen des Menschen zu bezeichnen, welche bewirken, dass er das Böse als Sünde wider Gott nicht will und infolgedessen auch nicht tut. Da will ich an die 10 Gebote erinnern. Die Überschreitung dieser Gebote, das ist Sünde. Oder wie Swedenborg das auch treffend darstellt, das Böse als Sünde fliehen, als einen ganz eingängigen Begriff. Die Buße ist notwendigerweise zuerst eine Sache des Willens. Man muss also die Buße tun wollen. Und von da aus dann auch des Denkens, aber eben nicht des bloßen Denkens. Mit anderen Worten, tätige Buße und nicht eine Buße der Lippen ist erforderlich. Die Buße kann aber nur dann stattfinden, wenn der Mensch nicht bloß im Allgemeinen, sondern auch im Einzelnen weiß, dass und inwieweit er ein Sünder ist oder sündhaft denkt und will. Dies kann niemand wissen, wenn er sich nicht selbst prüft und seine Sünden als Sünden wider Gott und die Menschen, Swedenborg sagt den Begriff verdammt, man könnte aber auch einfach sagen, von sich absondert. Jene Gemeinschaft, die als Kirche bezeichnet wird, also eine Kirche ist auch immer eine Gemeinschaft, besteht aus den Menschen und nur den Menschen, in welchen die Kirche ist. Also in welchen die Kirche ist. Also eine Kirche besteht nicht aus Menschen, die nur aus Gewohnheit hingehen, sondern aus den Menschen, in welchen die Kirche ist. Wir sehen also, dass es hier um eine spirituelle Sache geht und nicht um eine formale, in welchem die Verbindung zu Gott, zu Jesus vorhanden ist. Das sind diejenigen, die Mitglieder einer Gemeinschaft, einer Kirche sind. Die Kirche aber hält dann ihren Einzug im Menschen, wenn er wiedergeboren wird. Beziehungsweise man könnte auch sagen, wenn er im Wiedergeburtsprozess steht, denn wiedergeboren, das ist auch eine lange Angelegenheit, die auf jeden Fall das ganze Leben hier auf Erden dauert und noch weit darüber hinaus. Wer immer wiedergeboren wird, der wird es dadurch, dass er vom Bösen als Sünde, die Formel, die Swedenborg immer sagt, dass dem Bösen als Sünde absteht. Und das Böse der Sünde ist immer eine Sünde gegen Gott oder den Nächsten. Es ist also immer gegen Gott gerichtet oder gegen den Nächsten. Und wenn wir uns die 10 Gebote daraufhin nochmal ansehen, dann sehen wir auch warum. Also das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben vor meinem Angesicht. Unter anderen Göttern wird ja auch verstanden, zum Beispiel wenn wir selbst uns Gott sind, wenn wir uns als das Allerwichtigste betrachten oder andere Dinge, die wir als über alles lieben. Das zweite Gebot, du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht missbrauchen. Unter dem Namen Jehovas wird auch sein Wesen verstanden oder alles, was aus Gott ist, also zum Beispiel die Natur. Also die Zerstörung der Natur wäre auch eine Sünde gegen den Menschen, aber vor allen Dingen auch gegen Gott und so weiter. Also ich will damit nur sagen, dass die Gebote ein bisschen tiefer zu liegen kommen, als man es äußerlich vielleicht glauben könnte. Drittens, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Der Sabbat, also der Tag der Ruhe in Gott. Wir sollen also, wenn wir uns auch in der Welt ja sehr emsig bewegen müssen, im Prinzip aber auch in die Ruhe, in die Stille zu Gott einkehren. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Vater ist jetzt auch im inneren Sinn der Herr zu verstehen. Und unter der Mutter zum Beispiel die Kirche, man kann aber auch die Natur darunter verstehen, in diesem geistigen Sinne betrachtet. Dann geht es ja weiter, du sollst nicht töten im Sinne von, du sollst nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, falsch Zeugnis geben und dich nicht gelüsten lassen des Hauses deines Nächsten, des Weibes, noch seines Knechtes, noch also der Mensch, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, Esels und irgendetwas, was der Nächste hat. Das ist so in sich immer ein bisschen schwer zu verstehen, warum jetzt gerade diese Bilder, gute Bilder sind aus der damaligen Zeit genommen, das ist ganz klar, aber sie bedeuten tatsächlich alles. Man soll sich nicht gelüsten lassen, irgendetwas des anderen. Denn hier wird das Haus als das Gesamte, dann das, was am meisten geliebt wird, vom Hausherrn, jetzt zum Beispiel das Weib und so weiter. Das heißt, es ist eine Ordnung nach unten. Das heißt, die Frau hat die Übersicht im Haus, der Knecht hat die Übersicht, dann die Magd über die Tiere und so weiter. Also es will damit nur angedeutet sein, alles soll hier nicht begehrt werden. In dem sündigen Sinne, wie es gesagt worden ist. Also, dass man es haben möchte oder wegnehmen möchte und so weiter. Das ist jetzt nur ein kleiner Abschweif in Hinsicht der 10 Gebote, weil es ja hier immer heißt, das Böse als Sünde. Also wir können uns, wenn wir uns die Gebote betrachten, im äußeren und inneren Sinn, doch schon ganz klar machen, was ist Böse und was ist Sünde. Es ist also nicht ein Abstraktum, sondern es ist schon etwas ganz Konkretes. Es ist entweder gegen Gott oder auch gegen den Menschen oder gegen beides gerichtet, also gegen den Nächsten. Es ist eine Sünde gegen die Liebe, kann man auch sagen, wenn man sich die Gebote genauer betrachtet. Und jeder, sagt hier Swedenborg, vermag auch aus der Vernunft abzuleiten, dass die Kirche erst dann im Menschen Fuß fassen kann, also die innere spirituelle Kirche, wenn seine Sünden entfernt sind, oder würde ich jetzt noch ergänzen, wenn er auf dem Weg ist, seine Sünden zu entfernen, das heißt, wenn er es eigentlich will. Und nun kommen wir zu der nächsten Frage. Woher stammt das Böse, das durch die Buße entfernt werden muss? Es wird ja oft gesagt, woher kommt eigentlich das Böse? Eine interessante Frage, auch eine philosophisch interessante Frage. Und Swedenborg führt das jetzt hier nicht endlos aus. Er sagt hier dazu Folgendes: Jeder Mensch wird mit dem Hang zum Bösen geboren. Das sogenannte Erbböse stammt ausschließlich von den Vorfahren und also dann letztlich von den Eltern, freilich nicht das Böse selbst, das der Mensch wirklich begeht, sondern nur die Neigung dazu. Der Hang zu dem von den Eltern auf die Kinder und Nachkommen fortgepflanzten Bösen wird einzig und allein durch die neue Geburt vom Herrn, nämlich die Wiedergeburt, gebrochen. Wir werden nächstes Mal über die Wiedergeburt hören und haben schon oft und immer wieder über die Wiedergeburt gehört, weil es ja das ist, was uns ganz persönlich hier in diesem Leben als Zielvorstellung angeht. Ohne dieselbe dauert jene Neigung zum Bösen aller Art nicht nur ununterbrochen fort, sondern nimmt im Laufe der Geschlechterfolge sogar zu. Wer also als Vorsatz und Überzeugung, also es geht um den Vorsatz und auch Überzeugung, gegen eines der Gebote verstößt, verstößt damit gegen alle, weil ein solcher Verstoß aus Vorsatz und Überzeugung gleichbedeutend ist mit der völligen Leugnung der Sündhaftigkeit solchen Tuns, sodass man eine entsprechende Mahnung als etwas geradezu Nichtiges verwirft. Also hier geht es um den Aspekt, wenn man es aus Vorsatz und Überzeugung macht. Das heißt, wenn man das Gesetz Gottes, die Ordnung Gottes nicht für voll nimmt, wenn man es, ja, man könnte sagen, als austauschbar betrachtet, dann öffnet sich hier die Möglichkeit, gegen jedes Gebot zu verstoßen. Wer in dieser Weise eine Sünde leugnet und achtlos darüber hinweggeht, der macht sich auch nichts aus allem anderen, was man Sünde nennt. Zu einem solchen Vorsatz gelangen diejenigen, die nichts von der Buße hören wollen. Umgekehrt aber gelangen diejenigen, die durch die Buße einiges von dem sündhaft Bösen bei sich entfernt haben, die also angefangen haben, an sich zu arbeiten, zu dem Vorsatz, an den Herrn zu glauben und den Nächsten zu lieben. Also, wir sehen hier, dass wenn der Mensch beginnt, das ernst zu nehmen, das ist damit nur gesagt, dann kann der Herr wirken im Menschen und dann fängt der Mensch an, sich zu ändern, aber eben nur dann. Diese werden auch vom Herrn in dem Vorsatz erhalten, noch von weiterem Bösen abzustehen. Das ist für alle, die auf diesem Weg sind, nicht direkt unwichtig. Denn man sieht hier, dass der Mensch erstens mitwirken muss, dass es sonst gar nicht geht, und dass er anfangen muss damit. Das heißt, er fängt mit der Buße an. Wir werden gleich hören, was eigentlich Buße ist, wie man es macht sozusagen im Einzelnen, aber er muss anfangen, sich zu beobachten, und es muss ihm auch irgendwie leid tun, dass er in diesem Zustand ist und so weiter. Wir werden gleich weiter hören, wie es geht. Vorab sagt aber Swedenborg hier noch, was sind die eigentlichen Wurzeln des Bösen im Menschen? Was sind die Wurzeln? Weshalb neigt der Mensch dazu? Natürlich schon seine Vorfahren, seine Eltern, es wird auf ihn übertragen. Aber was ist die Wurzel? Aus der Wurzel kommt alles, was sich dann weiterentwickelt. Es gibt zwei seit ganz alten Zeiten im menschlichen Geschlecht eingewurzelte Liebesarten, nämlich die Liebe, über alle zu herrschen, also die Herrschliebe. Und dann als zweites die Güter aller zu besitzen, also herrschen und besitzen. Alle übrigen bösen Liebesarten, und es gibt zahllose, sind ihnen untergeordnet. Diese beiden Liebesarten als die eigentlichen Wurzeln des Bösen sind jedoch sehr schwer zu erforschen, also bei sich selbst jetzt, weil sie ihren Sitz im Inneren oder im Innersten des Menschen haben. Also ich finde diese Aussage insofern wirklich sehr interessant, weil wir mit allem, was wir tun, und scheint es auch sehr gut auszusehen, und ich will jetzt gar nicht so viele Beispiele nennen, weil ja, die Worte sind irgendwie so grob, ja, direkt grobschlächtig, könnte man sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass das Problem des Herrschens in dem Zusammenspiel von Eltern und Kindern, von Mann und Frau und Mann und so weiter, also das heißt, in unserem ganz normalen täglichen Umgang und Leben immer eine, ja, eine nicht spürbare für den einzelnen Menschen, aber immer unterschwellige Rolle spielen, dann würde vielleicht der Mensch, wäre ihm das immer so bewusst, nicht mehr frei agieren, was er ja muss. Und letztlich weiß der Herr das auch und nimmt all die Dinge und ändert sie um. Also zum Beispiel werden die Eltern durch die Kinder erzogen, die Kinder durch die Eltern, durch alles, was man so, die Frauen durch die Männer durch die Frauen. Also alles Leiden, was auch da gerade auf diesem Gebiet sich abspielt, hat auch mit diesen Dingen durchaus zu tun. Muss es nicht immer, ich will das jetzt auch nicht zuspitzen, keineswegs, aber dieses Dominieren, also dieser Wunsch zu dominieren und auch Einfluss zu nehmen und auch was darzustellen, ist einfach in unserer Ich-Entwicklung da und bis zu einem gewissen Grade auch durchaus notwendig. Aber man muss wissen, dass man sich nicht wundern darf, wenn es doch im Laufe des Lebens etwas abgefeilt wird und vielleicht auch abgefeilt werden soll. Also nur dieser Hinweis auf genau diese in uns selbst sehr schwer und kaum erkennbare Neigung, etwas zu gelten. Man merkt es natürlich ununterbrochen auch im Berufsleben. Es heißt ja schon, es gibt lauter Häuptlinge, aber keine Indianer mehr. Jeder will irgendetwas bestimmen und hätte er nur über einen zu bestimmen. Ja? Ich will damit nur sagen, ist alles jetzt nicht dramatisch, weil darauf ist unser ganze, ja, sagen wir, unser Leben, unsere Wirtschaft und alles aufgebaut. Und es wird immer wieder daran gearbeitet und daran lernen wir auch. Dann alles zu besitzen, das klingt, wenn man es hier so sieht und hört, natürlich irgendwie total übertrieben. Nicht? Hier steht, die Güter aller zu besitzen. Aber wir sind heute in der interessanten Lage, dass wir es definitiv sehen, dass es so ist. Die Wirtschaft tut es. Das heißt, die Wirtschaft ist so aufgestellt zurzeit, dass wirklich 5% der Weltbevölkerung alles besitzen und alle wollen auch das noch haben. Und man sieht es eben ganz offen und soll es auch sehen. Also das ist hierzu. Der Wille ist der Sitz und das Gefäß der Liebe. Ja, was könnte man dazu sagen? Man könnte sagen, immer daran denken, der Wille ist das Sitz und das Gefäß der Liebe. Die Extreme wissen wir, Gottes- und Nächstenliebe oder Eigen- und Weltliebe, aber dazwischen natürlich zahllos andere Liebesarten noch, die irgendwo dazwischen stehen, solange wir noch nicht wiedergeboren sind. Von daher haucht jede Liebesart das ihr Angenehme, werden wir gleich noch weiterhören, den Wahrnehmungen und Gedanken des Verstandes ein. Denn die Gedanken tun gar nichts aus sich, sondern alles aus dem Willen heraus. Also hier ist gesagt in diesem Satz, dass das Angenehme den Wahrnehmungen und Gedanken, das heißt das, was uns angenehm ist, das nehmen wir wahr. Und daraus bilden sich unsere Gedanken dazu. Und das geht dann in den Verstand ein. Und das ist dann das, was wir denken und was uns ins Bewusstsein dringt und was unser Bewusstsein überhaupt ausmacht. Ist ein bisschen jetzt schwierig, aber so schwierig auch wieder nicht. Es bedeutet einfach, dass das, was uns angenehm ist, was unserer Liebesart entspricht. Also nehmen wir mal an, unserer Liebesart entspricht es, gerne zu essen. Also es ist wirklich ein Hauptaspekt unseres Lebens. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen extra auf lustig, nicht? Also, aber kann ja sein. Also gibt viele Leute, für die das sehr wichtig ist. Nehmen wir mal an, dann würde jetzt, wenn man jetzt darüber, sagen wir mal, eine Zeitung sieht und schöne Sachen und gut beschrieben oder im Schaufenster sehr schön dekorierte Sachen, dann fängt man an, das Angenehme, dann nimmt man das wahr auf diese besondere Art, macht sich seine Gedanken darüber, denkt sich zum Beispiel, oh ja, da könnte ich jetzt mal genau das machen, nachmachen, das gefällt mir eigentlich. Und dann geht das in die Gedanken ein, das heißt, man plant vielleicht, Leute einzuladen und irgendwas Besonderes zu kochen und so weiter, nicht? Damit, so einfach ist es, ja? Und das gilt aber jetzt nun für alles. Leute, die sich gar nichts aus Essen machen, die kommen gar nicht in diese Situation, die laden auch keine Leute zum Essen ein, die gehen halt essen, weil es sein muss, gesellschaftlich notwendig und so. Also nur, um zu erklären, an einem sehr einfachen Beispiel, was gemeint ist. An einem sehr einfachen Beispiel, deshalb, weil es für alles zutrifft, für alle unsere Gedanken. Hier heißt es, denn die Gedanken tun gar nichts aus sich, wenn sie nicht belebt sind durch die Liebe. Die Art der Liebe, auf die es jetzt, oder Neigung könnte man auch sagen, weil Liebe hat auch ein sehr hohes Niveau, sondern alles aus dem Willen heraus. Ich weiß nicht, ob das so klar ist, aber es ist eine ganz wichtige Sache, weil wir denken das nicht immer. Wir denken, wir sind unabhängig. Also wenn wir uns zum Beispiel philosophisch, hochphilosophisch überlegen, alles Mögliche, dann gilt das genauso. Nicht? Also es gilt nicht nur fürs Essen etwa, sondern für alle Gedanken sind solcher Art. Denn man kann auch seine Liebe in Astronomie oder in Philosophie oder in Kunst oder in Religion oder in Ausstattung von Wohnungen oder in Kleidung oder was auch immer, nicht sich darin besonders auszeichnen und sich besonders interessieren. Und in diesem Zusammenhang will ich noch auf die Rolle der Fantasien kurz hinweisen, weil die Fantasie gibt uns die Möglichkeit, uns vollkommen auszudenken nach unserer Neigung. Und unsere Neigungen sind ja auch zahllos viele. Das heißt, in der Fantasie entwickeln wir ganze Filme, ganze Vorstellungswelten, ganze Strategien und so weiter. Reine Fantasieprodukte, die jetzt nicht unbedingt damit zu tun haben, was mache ich heute, was steht an, was mache ich morgen und so weiter, sondern die wirklich für sich wie Tagträume agieren und nichts anderes sind als dass unsere Neigungen, unser Wille in dem Falle, unsere Gedanken sich ein Terrain schaffen, um sich auszuleben und darzustellen. Das ist halt Fantasie. Fantasie muss sein in vielen Bereichen des Lebens. Aber so wie alles kann man sich natürlich in Fantasien auch verlieren, was dann wiederum auch schwierig für das tägliche Leben sein kann oder eben auch einfach zu viel ist in diesem Zusammenhang, in dem wir dann vielleicht gerade stehen. Was dann Gefühle hervorlockt, die mit der Realität dann vielleicht gar nichts mehr zu tun haben und Nebenschauplätze entwickeln, die auch mit unserem Leben eigentlich nichts mehr zu tun haben und so weiter. Also das heißt, hier wird gefordert und auch darauf hingewiesen, dass es schon auch notwendig ist, eine Gedankenkontrolle zu haben. Das heißt, sich auch darüber selbst Rechenschaft zu geben, worüber man sich eigentlich gedanklich beschäftigt, inwieweit man Fantasien zulässt oder auch ein bisschen einschränkt und so weiter, nicht? Oder ob man mit seinen Gedanken noch in der Realität ist oder doch schon auch so in seiner eigenen Vorstellung, dass man vielleicht auch vielen Leuten Unrecht tut, weil ja die eigene Realität dann unter Umständen mit der Realität des anderen schon sehr stark kollidiert. Der ganze Bereich der Fantasien und alles, was damit zusammenhängt, ist auch ein weites Feld, gehört aber hier schon dringend hinein.